Glücklich sein und gesund sein kann kein Lebensziel sein, sondern glücklich und gesund zu sein ist die Nebenwirkung von Sinnfindung.
Mhm. Einfach zu schauen, ist meine Ernährung einigermaßen in Ordnung, einigermaßen? Ist meine Physikalität, ist meine Bewegung an der frischen Luft, meine sozialen Interaktionen und meine Ruhephasen. Und dazu gehört auch, dass man am Morgen sich 5 Minuten Zeit nimmt, seine Lebensbühne nochmal anzuschauen. Mhm. Und das kann dann ein Reflexionsmoment sein, der einem dann wieder den ganzen Tag Kraft gibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf. Ich freue mich sehr, dass du hier mit dabei bist, Lust hast auf weitere Insights und mehr Wissen rund um das Thema Detox und ganzheitlich stark von innen, Ernährung und Resilienz. Und wir haben ja dazu schon 2 Folgen veröffentlicht mit den beiden Ärzten Dr. Petersen, die beide wirklich Fachmediziner sind, aber eben mit Fokus auf funktionelle Medizin, ganzheitliche Medizin. Und falls du die Folgen verpasst hast und jetzt erst einsteigst, dann empfehle ich dir wirklich, die Folge 1 und 2 zu hören, denn sie bauen so ein bisschen aufeinander auf. Und dann im Anschluss jetzt hier anzukommen, nämlich stark von innen, ganzheitliche Gesundheit und Infektresilienz. Das ist ja alles, was wir gerne haben wollen. Das heißt, wir wollen eigentlich vorbeugen und nicht erst krank werden, um dann erst zu handeln. Und darum geht es in dieser Folge. Das heißt, diese Folge bildet den Abschluss meiner Podcast-Serie rund um Detox, Ernährung und Resilienz mit Dr. Petersen. Und in den letzten beiden Folgen haben wir darüber gesprochen, warum Entlastung für unseren Körper heute so wichtig ist und wie Ernährung dabei eine zentrale Rolle spielt. Und in dieser Folge führen wir alles zusammen und schauen auf das große Ganze, nämlich auf die ganzheitliche Gesundheit und auf die Infektresilienz. Und gemeinsam mit Dr. Hans-Joachim Petersen und seinem Sohn Dr. Tobias Petersen sprechen wir darüber, warum Infektanfälligkeit oft kein Zufall ist, welche Rolle Detox, Ernährung, Stress und Regeneration für unser Immunsystem spielen und wie wir unseren Körper langfristig widerstandsfähiger machen. Das wollen wir doch alle, oder? Das heißt, diese Folge zeigt dir, dass echte Gesundheit nicht durch Einzelmaßnahmen entsteht, sondern durch Balance, durch Prävention und vor allen Dingen durch regelmäßige Reset-Momente. Also es bleibt spannend. Ich würde sagen, du bleibst auf jeden Fall an der Folge dran. Und wenn du jetzt schon sagst, Mensch, die Themen sind so super interessant und ich möchte tiefer einsteigen, dann findest du natürlich auch noch ganz viele Infos hier in den Shownotes zu den Ärzten und auch zu meinem kostenfreien Webinar, das ich am 25.02. rund um das Thema Stoffwechsel Reset halte. Jetzt würde ich aber sagen, du guckst in die Shownotes parallel und steigst mit in die Folge ein. Los geht's, wir starten in die Folge.
Dann möchte ich euch beide ganz herzlich in meinem Podcast grüßen, hier Dr. Hans-Joachim Petersen und Dr. Tobias Petersen. Ihr kennt sie auch schon aus den vorangegangenen Folgen. Wir haben über das Thema Detox im Allgemeinen gesprochen, warum das so wichtig für uns ist, was da auch in unserem Körper passiert, worauf wir achten können, haben über die Ernährung sehr ausführlich gesprochen, wie wir über die Ernährung auch einwirken können. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie wir präventiv einfach auf das Thema schauen können, sodass wir eigentlich gar nicht erst dahin kommen. Also Infektanfälligkeit, Resilienz, was kann ich denn da im Alltag tun? Herr Dr. Hans-Joachim Petersen, was ist so aus Ihrer Erfahrung, vielleicht auch aus der Praxis, wie würden Sie das Thema beurteilen? Also Infektanfälligkeit, Sie sitzen ja da quasi an der Quelle. Die Menschen kommen zu Ihnen. Es gibt ja bestimmt auch Menschen, die ständig irgendwelche Infekte mit sich bringen. Wonach schauen Sie da?
Ja, es ist immer noch die Nummer 1 der Krankschreibung in Deutschland. Mhm. Die Infektanfälligkeit insofern hochaktuell, schon immer gewesen und heute mehr denn je. Und wichtig ist, dass man mit dem Patienten ein gutes Vertrauensverhältnis hat und der Patient im Grunde versteht, dass es Sinn macht, erstmal zu unterscheiden, ob es sich um bakterielle Infekte oder virale Infekte handelt, was zwei völlig unterschiedliche Therapieregime herausfordert. Und dann gezielt ein Therapiekonzept wählt, was nicht nur dann die Bakterien oder die Viren beseitigt, sondern zum Ziel eben auch hat, das Immunsystem zu stärken. Ziel ist, dass man in der Zukunft dann eben auch nicht häufig krank wird, sondern dass das Immunsystem einem dabei hilft, schnell mit einem Infekt fertig zu werden. In der Regel ist man nicht gefeit davor, dass man sich ansteckt. Ja. Okay, Aber wie man damit umgeht, 1, 2, 3 Tage krank, einmal Hochfieber und dann gesund, das ist normal. Aber es gibt eben zunehmend mehr Patienten, die kränkeln, die dann 2, 3 Wochen lang mit dem Infekt zu tun haben, nicht richtig genesen. Und da ist unser zweites großes Ziel eben nicht nur die aktuelle Erkrankung, den Infekt zu besiegen, sondern auch dafür zu sorgen, dass das Immunsystem nach Analyse, wir sehen genau die Abwehr gegen Bakterien, gegen Viren, gegen Krebszellen, gegen Pilze, wie es um den Patienten bestellt ist, dann das Immunsystem gezielt individuell zu stärken, damit er auch nicht wieder krank wird.
Ja, und was würden Sie sagen, Sie haben es gerade eingangs angesprochen schon, bakteriell und viral, vielleicht ganz kurz einmal für alle auch hier zur Erläuterung.
Also wir machen einen kurzen Laborschnelltest, einen CRP-Test zum Beispiel, bei dem wir sehen können, ist es eher vorrangig bakteriell oder viral. Es gibt fast reine virale oder bakterielle Infekte nur noch sehr selten. Das sind meistens Mischformen, dass man sagt, man hat so zum Beispiel einen viralen Infekt und hinterher pfropft sich noch bakteriell was obendrauf. Dann reden wir über das Verhältnis 60-40, bakteriell zu viral 50-50 oder wie auch immer und legen danach unsere Behandlungsschwerpunkte fest. Also ein Test macht Sinn, ein Schnelltest, den wir auch hier anbieten können. Der ist also sofort verfügbar. Sie haben sofort nach 2 Minuten das Ergebnis und dann kann man gezielt behandeln. Und dann geht es eben darum, dass man den Patienten aufklärt, dass er für sich selber eben auch Methoden in die Hand bekommt. Das war auch so gerade unsere Erfahrung in der Corona-Epidemie-Zeit. Das war was, was wir beide von Anfang an propagiert haben. Das Entscheidende und Wichtigste, was der Mensch hat, ist sein Immunsystem. Und je besser das ausgebildet ist, desto weniger schädlich können die Viren oder Bakterien für das Individuum sein. Und das ist das, was dann auch erlaubt, dass jemand durch eine, ich sage mal, überfüllte Bahnhofsvorhalle läuft, ohne sich anzustecken, weil er einfach ein gutes Abwehrsystem hat.
Ja, bevor wir gleich auch dazu kommen zu sprechen, wie wir unser Immunsystem stärken und schützen, würde ich vielleicht ganz gerne nochmal für alle, wir hören immer, wir lesen vom Immunsystem, vielleicht mal wirklich erfahren, einfach erklärt, was ist denn unser Immunsystem überhaupt?
Ja, im Grunde ist das Immunsystem die Summe der weißen Blutkörperchen, die Leukozyten. Wenn wir die bestimmen im klassischen Blutbild, sagt das aber überhaupt noch nichts aus. Also wir haben einen Leukozytenspiegel von 4.000, 5.000, 6.000 vielleicht, okay, beim Infekt ein bisschen erhöht. Darunter verbergen sich aber mindestens 26 Untereinheiten, T-Suppressorzellen, T-Helferzellen, Krebsabwehrzellen, Nativkillerzellen, sowas. Und das heißt, wir sehen, wenn Patienten in einigen Sparten dieser differenzierten Untersuchung zu viel haben und in anderen Bereichen zu wenig, dass uns die durch die Lappen gehen, wenn wir die nach dem arithmetischen Mittel einfach zusammenaddieren und sagen, der hat ja genug, aber einige sind zu viel und kompensieren die zu wenigen. Das kann nicht ausreichen. Deswegen muss man ein differenziertes immunzelluläres Immunprofil erstellen. Da kann ich genau sagen, du hast eine Bombenabwehr gegen Bakterien, da brauchst du nichts machen, aber bei viraler Abwehr, da können wir ein bisschen was tun. Und dann versuchen wir rauszufinden, ist die Viruslast besonders hoch und der aktuelle Infekt poppt sich nur obendrauf. Also Beispiel Epstein-Barr-Viren, Pfeiffer's Drüsenfieber, 80% der Bevölkerung hat die und dein Immunsystem ist schon mal richtig gut beschäftigt, die ständig in Schach zu halten. Dann kommt vielleicht noch ein paar CMV-Viren oder irgendwas dazu und dann der saisonale Infekt und dann knallt die Sicherung durch. Also versuchen wir in der intervallfreien Zeit dem Patienten mit unseren Therapien dabei zu helfen, dass er diese Viren langfristig los wird. Und das ist ein sehr differenziertes Konzept, was langfristig einfach einen immunsystemstärkenden Effekt zur Folge hat.
Ja, und da sprechen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal, wie man sie langfristig loswird. Aber Dr. Tobias Petersen, was können wir denn tun, um erst gar nicht da reinzukommen? Also gerade, wir haben im letzten Podcast auch stark über das Thema Ernährung gesprochen. Das ist natürlich ein großer Baustein. Man hört und liest immer zum Thema Immunsystem stärken über die Ernährung, antientzündliche Ernährung auch. Vielleicht auch nochmal aus der ärztlichen Sicht, gibt es das tatsächlich antientzündlich? Können wir da wirklich über die Ernährung, über Lebensmittel auch ganz, ganz viel tun?
Absolut. Also die Ernährung ist einer der Hauptfaktoren, die jeden Tag auf uns wirkt. Das heißt in der Regel 3 bis 5 Mal täglich mit Zwischenmahlzeiten. Und mit der Ernährung kann man sehr viele Prozesse im Körper steuern. Aber die Frage ist auch immer bei unseren Patienten, was ist Infektanfälligkeit? Das heißt, man muss ja auch erstmal abgrenzen, ist das eine empfundene Infektanfälligkeit, weil ein Patient 2-mal hintereinander krank war? Oder ist es eine reale, das heißt, dass er wirklich 6, 7, 8 Infekte in einer Saison mitnimmt? Und da gibt es auch klare Zahlen. Die WHO sagt quasi 2 Infekte so pro Saison. Das sind 4 im Jahr, weil eine Saison überschneidet ja immer den Jahreswechsel. Das ist noch im Rahmen, wenn, was mein Vater auch eben gesagt hat, wenn sie zeitlich im Rahmen sind. Mhm. Also ich sag mal 3, vielleicht 4, 5 Tage okay. Aber wir haben Patienten, die 3, 4, 5, 6 Wochen trockenen Husten haben. Und da kann man dann von Infektanfälligkeit sprechen. Und was kann man präventiv tun, sind, wenn man sozusagen dann noch nicht ist und sagt, ich will auch gar nicht dahin, die Hausaufgaben machen. Das heißt, ein Check-up machen beim Hausarzt, zu gucken, habe ich alle Mikronährstoffe, die ich brauche, aber auch, ist meine Ernährung in Ordnung? Da muss ich noch gar nicht den nächsten Schritt gehen und antientzündlich mich gezielt ernähren, um Infekte vorzubeugen, sondern erstmal schauen, stimmt das Grundgerüst? Ja. Habe ich alle Proteine? Habe ich alle Nährstoffe? Habe ich genug Obst und Gemüse, also Vitamine, Spurenelemente? Und am Ende dann auch zu schauen, ist mein Lebensalltag gesundheitsförderlich? Weil Stress kann auch infektanfällig machen. Das ist was, was auf jeden Fall, wo man präventiv nochmal schauen kann. Jeder kennt das, auch die Psyche spielt mit rein. Wie bin ich drauf? Das heißt, wenn ich mit breiter Brust reingehe, bin ich oft nicht so infektanfällig, wie wenn ich mit hängenden Schultern da stehe. Also präventiv einfach nochmal zu schauen, in den einzelnen Lebensbereichen, wo stehe ich da? Und dann ist Ernährung sicher ein Teil davon.
Das würde mich auf jeden Fall gleich auch nochmal interessieren, wie ich das auch stärke, dass ich einfach von innen heraus, ich sag mal, mit einer positiven Grundgestimmtheit, einem positiven Lebensgefühl einfach durchs Leben gehe. Das macht ja dann auch viel aus, ne? Dass
Absolut.
Man einfach nicht stressresilienter ist dann auch.
Ja, Stressresilienz, das ist so ein mittlerweile Modebegriff, Resilienz an sich. Aber es ist ein Prozess. Also das ist auch was, das kann man zum Teil auch schwer erlernen, wenn man das über Jahre hinweg nicht antrainiert bekommen hat. Ich habe das Glück, durch das Elternhaus eine große Resilienz beigebracht zu bekommen in allen Bereichen. Und ist ja auch ein Schwerpunkt von dir am Ende. Gerade die ganze Psyche, wie die mit reinspielt, da kannst du auch sagen, wie...
Also, genau, ich kann da gerne was zu sagen. Sich hat in der ersten Hälfte meines Lebens die Ursachenforschung bei Erkrankungen und eben nicht nur bei Infekten, sondern generell bei den Erkrankungen immer im Fokus gestanden. Aber wenn man ganz ernsthaft Ursachen von Krankheiten suchen und finden will und damit eine Heilung herbeiführen will, was bei uns absolut für alle Mitarbeitenden hier im Zentrum gilt, unter diesem salutogenetischen Gedanken, dann kommt man der Psyche nicht vorbei. Und ich habe das lange, lange vor mir hergeschoben. Als Chirurg habe ich ja schon mal gar nichts damit zu tun gehabt. Aber dann irgendwann mit 50 haben meine Frau und ich tatsächlich nochmal Psychologie studiert, um da einfach zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Weil ich kann mir noch so viel Mühe geben oder mein Sohn aus dem Patienten anständige Menschen zu machen. Ja, wenn der sagt, nö, dann läuft nichts. Ja, so einfach ist das. Und zu verstehen, warum jemand zum Beispiel einen sekundären Krankheitsgewinn hat, weil er immer wieder krank ist, um Aufmerksamkeit zu erregen oder was auch immer. Oder wenn die sozialen Kontakte fehlen, das soziale Eingebundsein, was mein Sohn schon gesagt hat, extrem wichtig. Der Verband zu Freunden, zur Familie, das macht gesund. Und insofern kann ich nur sagen, nach meiner Studiumerfahrung der Psychotherapie, ist das Suchen in der Vergangenheit, also die Analytik und auch Teile der Verhaltenstherapie, nicht so effizient, wie das sich damit beschäftigen, was in der Zukunft auf mich zukommt. Ja. Das heißt, die Visionssuche, das, was ich tue jeden Tag, unter eine höhere Ordnung zu stellen, zu wissen, warum ich es tue. Und insofern bin ich ein sehr großer Anhänger und mein Sohn inzwischen auch von Viktor Frankl, dem dritten großen Wiener Psychotherapeuten, neben C.G. Jung und Freud, die man ja kennt. Im Wesentlichen hat er immer gesagt, glücklich sein und gesund sein kann kein Lebensziel sein, sondern glücklich und gesund zu sein ist die Nebenwirkung von Sinnfindung. Eine sehr spannende Aussage von ihm. Das heißt, wenn ich weiß, warum ich etwas tue, also ich möchte einen Patienten, der sich mir anvertraut mit seinem Infarkt, liebevoll begleiten, dass er wieder Lebensqualität gesund wird. Und das Ziel setze ich mir zusammen mit dem Patienten. Und wenn ich das Ziel erreiche, werde ich glücklich, weil ich das Ziel erreichte. Aber glücklich sein ist nicht das primäre Ziel. Und das ist im Grunde das, was der bei dem Menschen, der sich diesem Gedankenfluss anvertraut, sehr, sehr wichtig ist zu vermitteln, dass er das versteht, dass es sinnhaftig sein muss, sein Leben, dass er es unter eine höhere Ordnung stellt. Und das sehe ich gerade eben auch in unserem Alter, also wenn die Leute in Rente gehen, dass ihre Lebensplanung viel zu kurz greifen. Mhm. Ja, die Kinder sind erzogen, die Kinder sind aus dem Haus, Enkelkinder da. Und jetzt auf einmal bin ich in Rente und der Job ist vorbei. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und nicht selten entsteht Altersdepression aus diesen Themen. Und nicht selten gibt es Scheidungen plötzlich mit 65, weil die Mutter sagt, ich habe die Kinder aus dem Haus, ich habe mir mein eigenes Leben aufgebaut, du warst den ganzen Tag arbeiten, jetzt sitzt du den ganzen Tag da und guckst mir in den Suppentopf, das will ich nicht. Ja, also man muss sich da auch neu definieren im Alter, um gesund zu bleiben. Und das ist, kann man gar nicht früh genug anfangen. Also sich Aufgaben zu suchen, im Grunde für sich selber eine mentale Gesundheit zu entwickeln. Und das macht gesund, das macht fit. Und ich habe ein schönes Beispiel von meinem alten chirurgischen Chef, der tatsächlich als Generaldirektor so 5 Oberärzte, 10 Assistenten immer rumgequält hat. Ja. Also ich war dankbares Opfer, aber er ging dann in den Ruhestand und ist direkt innerhalb der ersten 4 Monate in eine schwere Depression verfallen. Und dann hat er angefangen, Klavier zu spielen so ein bisschen, aber das funktioniert nicht. Und dann haben die Psychotherapeuten ihm jede Menge Psychopharmaka gegeben. Und ich sage mal, Sie sind ein begnadeter Chirurg, jetzt einfach zu Hause Briefmarken zu sortieren, dann kann es nicht sein. Und dann habe ich ihm einfach Ruanda im Kriegsgebiet über die UNESCO Job besorgt. Und sage, Sie gehen jetzt da runter. Und das sind die jungen Ärzte, die noch nie Kriegschirurgie gemacht haben, sind todesdankbar, wenn da so ein erfahrener Senior kommt und ihnen hilft. Und dann fuhr er da runter und dann hatte plötzlich eine Aufgabe, ist aufgelebt. Und als er nach 3 Monaten wiederkam, sage ich, wie ist denn mit der Depression? Ach, ich habe meine Medikamente vergessen, ich habe keine Depression mehr. So, und das macht Spaß. Das heißt, der geht jetzt 2-mal im Jahr 3 Monate nach Ruanda oder irgendein Gebiet, wo er gebraucht wird. Und damit ist das Thema durch. Das heißt, die psychische Gesundheit ist extremst wichtig und sie rundet das Konzept ab. Wenn man ganzheitlich denkt, kommt man nicht drumherum.
Und stärkt das Immunsystem.
Absolut. Das auch, ja. Das ist auch ein schönes Beispiel.
Messbar.
Ja. 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 Ein junger Patient, Mitte 30, hat die Führungsposition im Unternehmen übernommen, in der Familie und ist hergekommen, weil er immer krank und schlapp und müde ist. Und mir ist ziemlich schnell aufgefallen, dass eigentlich so in der ganzen Anamnese, ich sag mal, dass der Stoffwechsel, das heißt, die Ergebnisse, das war alles stabil, altersentsprechend, nichts Dramatisches, Ernährung, Bewegung. Aber ich habe gemerkt, ihm fehlt sozusagen die Vision, wofür er das alles tut und auch diese Riesenaufgabe, die vor ihm war. Und da habe ich eben das Glück, habe ich gesagt, okay, bei mir endet hier sozusagen die Therapie. Aber in dem Fall, mein Vater hat eine sehr große Erfahrung, sowohl medizinisch als auch einfach Lebenserfahrung. Und hat sich bereit erklärt, ihn dann mal so 1:1 unter die Hand zu nehmen. Und es ist schwer beeindruckend, wie aus dieser Infektanfälligkeit und dieser, ja, ich sag mal, ja, inneren Aufgabe auf einmal wirklich jemand, ein Patient ist, der ist gesund, der steht im Leben, der hat jetzt diese Aufgabe auch angenommen. Und die Infektanfälligkeit ist sozusagen eigentlich sekundär gar nicht mehr Thema jetzt, nach dieser inneren Aufrichtung, nach dieser Visionsfindung. Und das ist was, wo ich auch sehr dankbar bin, dass wir in dieser Generationenaustausch dann so profitieren können.
Dass mein Sohn das so aufnimmt. Also schöner kann man es sich nicht wünschen. Und wir sind einfach ein starkes Team, weil wir von diesem gleichen Gedanken getrieben werden, Menschen ganzheitlich zu sehen. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, das ist alternativlos. Sie können sich nur entscheiden, ihr Leben lang Symptome zu behandeln. Und dann wandern sie von Kollege zu Kollege und fühlen sich irgendwann zwischen allen Stühlen im Grunde alleine. Oder sie fangen irgendwann an, ganzheitlich zu denken. Und dann macht das süchtig.
Ja. Also ich, genau, ich denke ja genauso.
Aber sie wissen
ganzheitlich, ich bin natürlich nicht im Detail so tief drin, aber das ist absolut mein Ansatz. Und deswegen bin ich ja auch so dankbar, dass ich beide hier im Podcast zu Gast habe und wir da einfach mehr drüber sprechen. Aber gibt es tatsächlich vielleicht aus eurer Erfahrung, aus eurer Arbeit, Menschen, die einfach ein stärkeres oder besseres Immunsystem, wenn man es so sagen kann, besser, schlechter, der eine ist vielleicht schwächer im Immunsystem von genetisch bedingt, Natur aus. Gibt es sowas?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass man schon sagt, Genetik spielt eine Rolle. Da geht es dann sogar bis zur Epigenetik. Das heißt, was kriegt man von der Generation und der Generation davor mit? Aber wir müssen oft ein bisschen, ich sag mal, bis in die Vergangenheit zurückschauen. Das heißt, wie ist das Kind oder der Patient? Ich habe dann, sage ich mal, einen Mitte-30-jährigen, 40-jährigen Patienten vor mir sitzen mit einer Infektanfälligkeit. Ist das was Temporäres? Also hat er zum Beispiel gerade einen schweren Infekt, hat 3 Antibiotika gekriegt und daraus ist die Infektanfälligkeit entstanden. Gut, er war ja eigentlich immer schon kränkelnd. Mhm. Und als Kind wurde es nur gepuffert, sage ich mal, durch grundsätzlich sind Kinder einfach, da braucht es ein bisschen mehr, bis die mal zum Arzt regelmäßig geschleppt werden. Mhm. Oder Jugendliche oder auch Mitte 20-Jährige. Das heißt, da ist immer die erste Frage, wie ist derjenige groß geworden? Und ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle, wie war das soziale Umfeld, wie war die Ernährung im Elternhaus. Man weiß mittlerweile zum Beispiel auch, dass Diabetes wurde lange sozusagen als vererbbar beschrieben. Mittlerweile weiß man, dass oft das Kopieren der Gewohnheiten eigentlich die Erkrankung am Ende herbeiführt. Das heißt, ich werde in einem Haushalt groß, wo Ernährung nicht wichtig ist, beziehungsweise Übergewicht, Standard, und komme dann selber in die Familiengründung und führe das genauso weiter und auf einmal auch wieder Diabetes Platz. Das heißt, ja, es gibt Menschen, die sind infektresilienter, aber es ist immer ein Zusammenspiel aus vielen Themen wie Elternhaus, psychische Grundsituation und Resilienz, also auch Infektresilienz ist etwas auch vom Mindset. Wie viele haben wir, die sagen, ich bin immer krank, die lassen sich sofort krank schreiben, wenn das Thermometer über 37 anzeigt. Und andere haben wir, die sagen, ich habe zwar Corona, aber ich arbeite jetzt hier ganz normal weiter, solange ich im Homeoffice sitze. Das heißt, es hat sehr viel mit der inneren Haltung auch zu tun, wie krank fühle ich mich oder auch, was du gesagt hast, habe ich einen sekundären Krankheitsgewinn. Das heißt, ganz konkret, es gibt Patienten, die sind grundsätzlich besser ausgestattet, aber wohin die Reise führt, ist am Ende komplex, immer der Lebensstil.
Ne? Mhm. Ja. Wir haben ja, wie du auch sagst, gelernt, dass Erfahrungen die Gene steuern. Das heißt, wir können tatsächlich durch Erfahrung genetische Faktoren auf unserem Erbsatz weitergeben. Jacques Pezzano kann ich empfehlen, wie Erfahrungen die Gene steuern. Also die Epigenetik, ein spannendes Thema, was natürlich bei uns auch eine Rolle spielt. Aber auch so ganz klassische toxische Faktoren. Ja. Ja, die Immunabwehr beginnt im Nasenrachenraum. Und wenn ich einen Zahnarzt habe, der davon nichts versteht, also wir empfehlen deswegen gerne GZM-Ärzte, also ganzheitliche Zahnmedizinärzte, weil die verstehen, wovon wir reden. Für die hört der Patient nicht am Zäpfchen auf, sondern die sehen das auch ganzheitlich. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Mund voller Amalgam habe, mit Cadmium, Quecksilber, Blei und Zinn, hochneurotoxischen Substanzen, beeinflusst das natürlich die primäre Immunabwehr. Mhm. So, das heißt, das sind Leute, die haben viel schneller mal eine Mandelentzündung, die haben Aften im Mund, die haben irgendwelche Entzündungsparameter im Darm. Und dann ist letztlich die Immunsystemtherapie oder die Immunsystemstärkung dadurch gegeben, dass wir eine Zahnsanierung empfehlen, die eben keine toxischen Materialien einsetzt. Und deswegen ist das bei uns Routine, wenn ein Zahnarzt, egal wo der Patient herkommt, Materialien einbaut, werden die immer routinemäßig vor dem Einbau in den Körper auf Verträglichkeit getestet. Mhm. Der Kleber, der Zement, die Narkosespritze, die Legierung, ob Zirkon oder Palladium oder Keramik. Und dann wird der Patient von uns mit einer Liste versorgt für seinen Zahnarzt mit den verträglich getesteten Substanzen. Mhm. Und dann haben wir auch viel, viel weniger Probleme hinterher. Mhm. Ganz, ganz offen Probleme. Es gibt da auch noch eine Reihe zahnärztliche Kollegen, die das nicht im Bewusstsein haben. Mhm. Ich habe einen krassen Fall aus Österreich gerade. Da kommt ein Patient mit einer schweren ALS, also eine amyotrophe Lateralsklerose, eine Nervenerkrankung. Und bei der Ursachensuche stellen wir fest, dass der eine Cadmiumvergiftung hat. Und dann lasse ich den Mund aufmachen, dann haben die ihm einen wackelnden Zahn entfernt, den als Negativguss genommen und haben seinen Zahn 1:1 in Amalgam nachgegossen mit dem Gewinde und dann haben ihm Amalgam, Voll-Amalgam-Zähne in den Kiefer gebohrt. Da kann man natürlich die Uhr stellen, wann das entgleist. Und wir haben die ALS zum Stillstand gebracht, weil wir die Zähne alle rausgeholt haben und haben die ersetzt durch verträgliches Material.
Wahnsinn.
Ja, und damit ist die Immunabwehr natürlich schon ganz im vordersten Bereich massiv toxisch belastet. Das ist ein ganz praktisches Beispiel aus dem Alltag, ne, wo das eine Rolle spielt. Also das Immunsystem betrifft sehr viel und das größte Immunorgan ist unser Darm. Da hat ja mein Sohn über die Ernährung schon viel zu gesagt, das ist zentrales Thema. Und heute dürfen wir es ja laut sagen, das Mikrobiom.
Ja, mittlerweile sprechen die Leute.
Ja, aber es ist ja noch ein Fremdwort.
Ja, auch in dem Bezug, meine Mutter war ganz vorne mit dabei, der ganzen Symbioselenkung, also Darm, Flora. Ja. Gerade auch bei Kindern, zum Beispiel bei Infektanfälligkeit, kann man einfach mal eine Stuhldiagnostik machen. Mhm. Man muss gar nicht immer gleich, gerade bei kleineren Kindern, mit der Nadel daherkommen oder einfach sagen, ist normal, sondern man kann einfach mal eine Stuhldiagnostik machen. Das kann man sogar aus der Pampers nehmen, sage ich mal ganz einfach. Mhm. Und mal schauen, wie ist das Mikrobiom zusammengesetzt. kann man probiotisch die Ernährung ein bisschen optimieren oder mal ein paar Probiotika auch dazugeben. Gibt es ja mittlerweile auch für Kinder oder ein paar Tropfen. Mhm. Und wir merken, dass die Kinder auf einmal weniger Infekte haben. Ich mache es mit meinen eigenen Kindern auch. Mhm. Die sind in der Regel sehr gesund. Ja. Natürlich, jeder Infekt geht auch mal durch bei uns. Aber da kann man schon sehr viel Einfluss nehmen. Mhm. Und das ist was, wo die Ernährung natürlich auch aufs Mikrobiom wieder Einfluss hat. Mhm. Meine Mutter hat das ganz schön in ihrem Buch auch zusammengeschrieben, was für Kleinigkeiten oder kleine Schritte man gehen kann im Alltag, um da auch Infektanfälligkeit vorzubeugen oder einfach ja auch gesund sein, gesund bleiben am Ende.
Ja. Genau. Wie heißt das Buch?
Sie hat das Buch, sie hat eigentlich die Praxis hier gegründet, das Zentrum, schon 1989. Mhm. Da war ich noch Chirurg in der Klinik und habe geglaubt, noch eine Zeit lang, man könnte Probleme mit dem Messer lösen, will ich auch ganz ehrlich zugeben. Weil meine Eltern, wir haben ja schon von der dritten Generation geredet, 1954 hat meine Mutter schon das erste deutschsprachige Buch über Akupunktur geschrieben, aber die kurz vor der Hexenverbrennung, können Sie sich ja vorstellen. Mein Vater hat die manuelle Therapie mitbegründet in Deutschland und damit bin ich aufgewachsen. Naturheilkunde, Homöopathie und all diese Dinge. Und was Eltern machen, ist ja immer erstmal fragwürdig. Mhm. Bei uns ist das Gott sei Dank ein bisschen anders. Aber ich habe dann die andere Richtung, die Chirurgie, gewählt. Und derzeit hat meine Frau, die bei meinen Eltern gelernt hat in dem Zentrum, dann hier die Praxis eröffnet, hat begonnen. Und ich habe dann sehr schnell im Grunde die Klinik verlassen und bin dann mit dazu. Und sie hat eine gigantische Erfahrung, weil sie eine hohe Empathie hat für Patienten, weil sie sich einfühlt. Fühlen kann den Patienten, weil sie diese Verbindung, diese wirklich geniale Verbindung hat aus Einfühlen in den Patienten, zuhören und das verbinden mit schulmedizinischen Parametern, Analytik. Das war also ganz klar ihr Verdienst. Und sie hat 36 Jahre praktiziert und sich jetzt den mittlerweile 12 Enkelkindern zugewandt und den Schwerpunkt halt verlagert, was ich sehr bewundere und was ich irgendwann jetzt auch bald machen möchte. Aber unterm Strich haben wir sie alle gedrängt, schreib das doch mal auf, deine unglaubliche medizinische Erfahrung. Und so ist jetzt eben das Buch in Arbeit, das wird im Juni erscheinen.
Super,
Und wir sind noch nicht so ganz sicher bei dem Titel, aber im Grunde ist es ein Handout, es soll entweder gefährlich gesund sein heißen oder zumindest ein Verständnis wecken dafür, wie Krankheit entsteht nach den 6 Phasen der Krankheitsentstehung und auch ein Handbuch für Familien, wo man nachschlagen kann, wie macht man einen Leberwickel, wie macht man eine Ohrkerze oder irgend sowas. Ne? Und das heißt also praktische Tipps für den Alltag, für Menschen, die sich mit ihrer Gesundheit beschäftigen wollen, die Entstehung besser verstehen wollen. Und wir haben es geschafft, wir haben sie überzeugt, also das Buch kommt jetzt raus.
Super. Da freuen wir uns auf jeden Fall und dann muss sie natürlich unbedingt auch in den Podcast kommen und uns das dann auch noch mal
motivieren kann. Sie kommt natürlich, wie ich noch aus der Generation, wo diese Medien für uns nicht so eine Rolle gespielt haben. Wir haben immer so viel zu tun.
Aber man kann viele Menschen erreichen.
Wir sehen es ja auch ein und deswegen.
Und auch dadurch wieder unterstützen und helfen.
Nee, wir sind ja auch gerne bereit, Menschen zu helfen, die uns um Hilfe fragen, ist ja klar.
Ja, das heißt aktiv, klar, Ernährung wissen wir, können wir viel tun, aber vor allen Dingen haben wir auch gelernt, die Psyche, wie begegne ich den Dingen des Alltags und wie kann ich das vielleicht auch nochmal gerne von euch beiden aus eurer Erfahrung, weil das ist ja wirklich ein Punkt, der ist schwierig zu erlernen. Ne? Also da braucht man entsprechende Anleitungen, Tools wahrscheinlich. Ne?
Bei der Psyche?
Ja.
Ja, also wenn ich dazu was sagen darf, es ist so, ich habe ja über Jahre beobachtet. Mhm. Ich habe Paare, wenn die Stress hatten, Streitprofile und so weiter erstellt, therapeutische Kollegen mit dazugezogen und die Analytik, die dann gemacht wird, hat ihren Stellenwert. Aber ich bin da sehr pragmatisch, das ist noch der Chirurg in mir. Ich sage, sie haben 2-mal pro Woche eine Stunde, das hat so und so viel gekostet, das haben sie 2 Jahre lang gemacht und haben vor 2 Jahren eine Frage gestellt. Mhm. Haben sie eine Antwort bekommen auf ihre Frage? Mhm. Also ich will wissen, Preis-Leistung, was habe ich eingesetzt und was kommt dabei rum? Mhm. Und die Ergebnisse waren nicht so toll. Das heißt, die meisten Patienten haben dann gesagt, ja, ich kann jetzt drüber reden und dies und das, aber richtig weiterkommen bin ich nicht. Mhm. Und dann war für mich Preis-Leistung schlecht. Dann habe ich das im Grunde immer so ein bisschen vor mir gehalten, bis ich Viktor Frankl kennenlernte. Ich durfte ihn noch persönlich kennenlernen. Mhm. Und dann haben wir in Wien halt studiert, meine Frau und ich, bei Frau Professor Bogarka-Hardinger, die im Grunde seine Musterschülerin war. Und die hat uns sehr, sehr pragmatisch in dieses Leben eingeführt. Mhm. Das heißt, er propagiert die Ist- und die Zukunftsbühne. Ja. Das heißt, ich kann mit dem Patienten eine Bühne erstellen. Bühne heißt das, was ganz besonders wichtig aktuell in seinem Leben ist, kommt nach vorne, was auch eine Rolle spielt, aber nicht so wichtig ist, kommt nach hinten. Und in der Mitte ist der Mensch, der Patient, der, um den es geht. Und dann der Einfluss der Eltern, der Geschwister, der Freunde, der Partner, der Kinder, der Spiritualität, der Sexualität, Reisen, Hobbys, Auto, eigenes Haus, aber auch Werte. Ja? Welche Werte, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Treue, all diese Dinge, wo wir heute tatsächlich drüber reden müssen. Früher war das selbstverständlich, da wurde das von den Eltern an die Kinder im Sinne der Spiegelneurone weitervermittelt. Wir haben heute das Problem, dass die Kinder sehr früh in Kitas gegeben werden und im Grunde die Kinder sich untereinander orientieren, zwar aufbewahrt werden, aber richtige Erziehung im Kindergarten oder in der Kita ist eher die Ausnahme. Deswegen bin ich lange Zeit Erziehung zur Freiheit, Rudolf Steiner, der Waldorfpädagogik zu geneigt gewesen, weil da Menschenbildformung stattfindet. Und dadurch sehe ich zunehmend, dass die Kinder sich untereinander orientieren, aber der Respekt zu den Eltern verloren geht. Und deswegen heißt ein Buch von Mathé zum Beispiel, holt euch eure Kinder zurück. Ja, das ist ein wesentlicher Punkt und das macht für mich Menschen selbstbewusst, selbstsicher. Das sind geschlossene Persönlichkeiten. Die brauchen später keine Psychotherapie, weil sie gelernt haben, in der Liebe der Eltern, ich darf mich auch mal daneben benehmen. Ich falle nicht aus der Liebe der Eltern. Ja, und das sind wesentliche Erfahrungen, die selbstsicher machen. Und wenn das nicht da ist, dann habe ich Schwierigkeiten, mich zu orientieren. Deswegen diese Ist-Bühne nach Frankl ist für mich ein Geschenk, dass man dann mit dem Patienten wirklich mal analytisch vorgeht und sagt, so, wo bist du jetzt? So, und dann kommt die Ist-Bühne weg und dann sage ich, wo willst du denn hin? Dein persönlicher Weg von A nach B. So, welche Rolle spielt in Zukunft dein Beruf, deine Hobbys, deine Familie, deine Kinder? Und dann muss ich Farbe bekennen. Dann ist in der Mitte der Patient und auf der Bühne, wenn dann die Ehefrau wichtig ist oder der Mann, dann wird er in die Nähe gestellt. Wenn Kinder eine Rolle spielen, in die Nähe. Und wenn ich sage, Reisen ist das Größte für mich und ich möchte in Zukunft mehr reisen, dann steht das vorne auf der Bühne. Und was jetzt im Hinblick auf die Vergangenheit eher negativ ist, also wenn ich zum Beispiel mit einem Traumapatienten arbeite, dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich bin überzeugt davon, dass man Traumata nicht wirklich heilen kann. Man kann damit lernen, umzugehen, aber das Problem der Traumatherapie ist für mich, dass aus gutem Grunde der Betroffene das verdrängt hat, damit er leben kann, nicht die ganze Zeit damit konfrontiert ist. Und jetzt kommt der Therapeut und sagt, wie war das denn damals? Und der Missbrauch und tralala. So, und auf einmal kommt es immer wieder zu einer Retraumatisierung, aber nicht zu einer Heilung. Und dieser Prozess in die Vergangenheit, da brauche ich nur noch sagen, Krise und zack ist man in dem Stress wieder drin, negativ. Ist in die Zukunft gesehen positiv. Jetzt lasse ich den Patienten die Zukunftsbühne erstellen und alles, was in seinem Leben eine Rolle spielt, kriegt ein Symbol. Herz für die Liebe, ein kleiner Autobus für Reisen, was auch immer. Dann klebt er das auf die Bühne und nagelt sich das über den Frühstückstisch. Und dann sage ich, weißt du was? Jeden Tag 3 Minuten Meditation vor deiner eigenen Lebensvision. Und jetzt ist das, was in die Vergangenheit negativ ist, in die Zukunft gesehen positiv. Vielleicht hat er am Anfang nagende Zweifel, ob der Peterson wirklich recht hat und ich weiß nicht, aber ich gucke jeden Tag drauf und jetzt wächst auch dieser Nerv. Und statistisch in der Auswertung ist das ganz spannend, sieht man, dass sich das viel eher realisiert, was er sich selber vorgestellt hat, als wenn er es nicht tut. Also Zukunftsbühne, einmal eine Sitzung, ist meine Antwort auf Ihre Frage, ganz klar sinnvoller als eine jahrelange Therapie.
Also eigentlich ähnlich wie, also heutzutage kennt man ja dieses Vision Board auch. Ne?
Ja. Visionssuche sowieso ein zentrales Thema.
Dass man da auf jeden Fall sich auch seine Energie holt. Ne? Also
Genau.
Und einfach in die positive Richtung.
Aber auch die Kraft bekommt, Dinge, die nicht auf der eigenen Lebensvisionsebene der Zukunft sind, mal zu lassen oder wegzulassen. Auch mal Nein zu sagen, seine Grenze zu haben. Das ist für viele Menschen das Problem. Schließe ich mich gar nicht aus. Wir haben als Ärzte alle ein Helfersyndrom. Aber zu sagen, bis hierher und danach lasse ich das Leid nicht an mich ran, weil ich mich selber auch schützen muss. Also da sind wir gar nicht ausgenommen. Ne? Ja. Aber dass das der Patient für sich lernt umzusetzen, das macht persönlichkeitsstark und das macht gesund.
Das macht resilient am Ende.
Und stärkt das Immunsystem. Genau. Und wenn man doch öfter diese Infektanfälligkeit hat. Das ist so das, was ich auf jeden Fall auch aus dem Gespräch mitnehme. Dann muss man einfach nochmal genauer hinschauen und Ursachenforschung wieder betreiben. Genau. Ne? Und gucken.
Genau. Auch nochmal schauen, bin ich in diesen 5 Bereichen, die hatte ich in dem anderen Gespräch auch angedeutet, in dem Podcast zuvor. Einfach zu schauen, ist meine Ernährung einigermaßen in Ordnung, einigermaßen? Ist meine Flüssigkeit, ist meine Bewegung an der frischen Luft, meine sozialen Interaktionen und meine Ruhephasen? Und dazu gehört auch, dass man am Morgen sich 5 Minuten Zeit nimmt, seine Lebensbühne nochmal anzuschauen. Und das kann dann ein Reflexionsmoment sein, der einem dann wieder den ganzen Tag Kraft gibt. Und gibt es ja mittlerweile viele Autoren auch, die schreiben, morgens soll man sich 15, 20 Minuten Zeit nehmen, aufzuschreiben, was man vom Tag erwartet und abends reflektieren. Also gibt es ja viele Ansätze.
Genau. Und ganz wichtig, also finde ich alles super, ich propagiere das ja auch auf eine ganz entspannte Art und Weise. Aber auch ganz wichtig für alle, die dann, ne, man kann das auch mit Mini-Hacks oder man braucht gar nicht so viel Zeit. Einfach im Alltag vielleicht mal nur die eine Notiz machen oder
Oder einmal das Hamsterrad kurz anhalten und gucken, ist man da gerade auf dem Weg, also Routinen einmal kurz zu beleuchten, ist es eine gute Routine? Das ist am Ende das.
Oder einfach
eine kleine Änderung, das Hamsterrad verlangsamen auf einmal oder sogar auflösen.
Oder ich sage auch immer eine Liste, Energiebringer, Energie.
Das ist der Teil, wie mein Sohn schon sagte, da habe ich ja jetzt dieses Gebiet der Salute Vision da entwickelt, wo ich Leute über ein Jahr lang, zweimal in der Woche, im Monat begleite, diese Wege zu gehen, wo sie eben Türen geöffnet bekommen, die sie bisher noch nicht so kann. Und in dem Zusammenhang ist das sehr spannend. In einer der ersten Stunden gehe ich immer davon aus, dass die 10 wichtigen Dinge im Leben, dass die mit einer Wertigkeit belegt werden. Also welche Wertung hat die Familie, die Kinder, der Beruf, die Finanzen und so weiter. Und dann darf man durchaus das, was du gerade gesagt hast, diese Wertung da reinbringen. Das heißt, was gibt mir Energie, was lädt mich auf, was bedeutet für mich wirklich Sport? Ist das dummes Zeug, wenn ich hier durch den Wald gehe und sehe, dass die Esoteriker die Bäume umarmen? Ja, was habe ich da für eine Einstellung dazu? Mittlerweile ist von Aurea das Buch Biophilia-Effekt entstanden und erschienen, wo er wissenschaftlich belegt, dass die gar nicht so blöd sind, dass die Bäume nämlich im Gegenzug Terpene aussenden, die das Immunsystem stärken. So, und wenn ich das weiß und bin eigentlich gerne in Natur, wie jetzt der neue Patient, den du mir geschickt hast, mit dem ich gerade anfange mit der Arbeit, der sagt, ich kann das nicht erklären, aber wenn ich depressiv bin, wenn ich überdreht bin, ich gehe eine Stunde durch den Wald und ich fühle mich hier ausgewechselt. Und andere sagen, geh mir weg, nicht durch den Wald, sondern um Gottes Willen, in der Zeit könnte ich doch das und das und das tun. Also es ist sehr unterschiedlich. Ja. Aber der ist direkt unmittelbar berichtet und sagt, er stellt sich in der, umarmt ihn nicht, aber der stellt sich in der Nähe der Bäume und spürt, wie es ihn auftankt. Und das ist toll, wenn man davon profitieren kann. Es kostet nichts, ist überall verfügbar. Ja? Genau. Und wenn ich davon profitiere, warum nicht?
Ja, und ich glaube, am Ende muss jeder so seins finden. Ne? Also ich bin auch ein totaler Naturmensch. Ja, also ich kann da total nachempfinden, kann da auch sehr aufladen. Also sehr spannender Blick auch auf die Gesundheit. Hat mir sehr viel Freude bereitet, auch mal von dieser Seite auf das. Ich glaube, viele verbinden das Thema gestärktes Immunsystem, was muss ich jetzt noch tun und oder was muss ich lassen, aber einfach auch mal von einem anderen Blick darauf zu haben. Ne? Also mal zu gucken, was tut mir tatsächlich wirklich gut. Und da geht es jetzt gar nicht um Ernährung oder sonstiges, sondern auch mal auf mentaler Ebene. Wie kann ich da für mich mehr bei mir sein, bewusster werden und mehr in die Balance dadurch und dadurch natürlich auch gestärkter durchs Leben gehen am Ende des Tages. Glücklicher, zufriedener.
Am Ende ist es ein essentieller Part, weil wir haben so viele Patienten, die Infektanfälligkeit begegnen mit reiner Supplementation zum Beispiel, die sich 25 verschiedene Supplemente reinfallen.
Trotzdem vielleicht sogar noch.
Und dann wird es manchmal noch schlimmer oder andere Symptome. Und auch da einfach hinzugehen und sagen, okay, was ist der Ist-Stand, was ist im Labor? Mittlerweile gibt es Tests, wo man es zu Hause einfach durchführt, mittlerweile sogar recht angenehm in der Abnahme, wo man einfach mal eine Orientierung kriegt und sagt, hey, okay, im Winter Vitamin D macht Sinn, das können wir mal dazu nehmen. Aber ist das wirklich die Ursache von der Infektanfälligkeit oder nimmt man Zink dazu? Aber dann am Ende zu schauen, gibt es nicht noch andere Faktoren, die mit reinspielen? Das bedeutet am Ende wirklich ganzheitlich. Man muss ja auch sagen, ganzheitlich wird mittlerweile sehr inflationär benutzt. Mittlerweile gibt es ganzheitliche Versicherungen. Aber oder Waschmaschinen, was weiß ich. Am Ende ist es aber wirklich jeder einzelne Bereich und das ist die Psyche essentiell. Da kommen wir gar nicht drum herum.
Gibt es noch etwas, was ihr den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtet.
Jetzt also was ich ganz wichtig finde, ist, wir haben uns ja schon Jahrzehnte mit der Thematik beschäftigt, das merken Sie ja auch. Aber es geht unterm Strich für uns auch in die Richtung, dass wir die Eigenverantwortung des Patienten stärken wollen, dass er versteht, dass er selber Interesse daran hat, gesund alt zu werden. Und deswegen, das darf nicht untergehen. Also ich bin sehr stolz, dass wir die Ersten sind, fast weltweit, die so einen Stempel anbieten, den man sich einfach auf die Schulter machen kann. Dann laufen ein paar Tropfen Blut raus. Man schickt das ins Labor und bespricht die Ergebnisse mit seinem Arzt. Und man hat genau diese individuelle Antwort, von der wir ausgehen, die dann zu einem Konzept führt, wo wir dann auch ganz individuell gezielt im Grunde Antworten geben. Das ist also gar nicht aufwendig, auch gar nicht teuer, aber man hat sofort einen Status. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, der für sich selber da eine Antwort haben möchte, sowas mal zu machen. Es ist spannend und man kriegt ein Gefühl dafür. Und letztendlich als Fazit, die Deutschen gehen mit ihren Autos besser um als mit ihrer Gesundheit. Also der TÜV der Gesundheit alle 2 Jahre, was sie empfehlen, in jungen Jahren alle 2 Jahre mal so ein Check-up zu machen, das ist empfehlenswert, den Immunsystemzustand sich anzuschauen, die Mikronährstoffe nicht undifferenziert, sondern gezielt supplementiert, Störfeuer ausschließen, die Pilze oder so etwas, toxische Belastung, einfach mal gucken. Ja, wir als Umweltmediziner wissen, wo wir hingucken müssen. Ne? Wenn Leute renovieren, fragen die uns um Rat, durchaus mal den Baubiologen mit einschalten und sagen, lass jedes technische Merkblatt von Materialien in deinem Wohnbereich über den Schreibtisch des Baubiologen absegnen, dann tut man ganz viel. Und dann ist die Chance, dass man fit in die Kiste steigt.
Das hört sich gut an. Sind noch was?
Ja, am Ende ist mir wichtig, das klingt, wenn man das erste Mal hört und vielleicht noch keine Berührungspunkte, sehr aufwendig alles. Aber ich sage auch meinen Patienten, die manchmal so ein bisschen auch überrascht sind, wie viel man tun kann und dann manchmal auch so ein bisschen die Sorge haben, den Überblick zu verlieren. Am Ende geht es darum, einmal kurz innezuhalten, zu überlegen, wo stehe ich, wo möchte ich hin und dann die Instandhaltung zu integrieren, sodass sie langfristig funktioniert. Und die Patienten, die wir länger betreuen, zum Teil habe ich Patienten übernommen, die sogar schon mal von meinen Großeltern betreut wurden, die natürlich jetzt ein entsprechendes Alter haben, die einfach regelmäßig zu ihrem Check-up gekommen sind, ich sage mal, die Grundverständnis haben, den pH-Wert einzustellen und einfach den Lebensstil etwas in diese Richtung zu gestalten, dann ist es auch nicht mehr aufwendig und macht am Ende Spaß, weil man merkt, dass es funktioniert.
Ja. Also ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich für eure Arbeit bedanken und dafür, dass ihr Gast hier im Podcast wart. Und alle, die mehr erfahren möchten, die gucken sehr gerne jetzt in die Shownotes rein. Und da findet ihr alle Links und auch die Links zum Beispiel zu den Tests, von denen gerade erzählt wurde. Sehr, sehr spannend. Und da kann man eben eigeninitiativ auch werden, proaktiv mit auf seine Gesundheit blicken. Ganz easy, so wie ihr gesagt habt. Und da gibt es auf jeden Fall alle Informationen. Vielen lieben Dank nochmal.
Danke.
Und ich sage bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Danke. Vielen Dank.
Ja, ich hoffe, diese kurze und knackige Reihe rund um das Thema Detox, Ernährung und Stress und Infektresilienz hat dir gefallen und hat dir auch nochmal so ein paar Einblicke gegeben. Ja, es darf sich leicht für dich auch im Alltag anfühlen und es geht vor allen Dingen um ganz, ganz viel Bewusstsein. Und wenn du sagst, die Folge hat dir gefallen, die Arbeit von Dr. Petersen, du möchtest da vielleicht auch tiefer einsteigen, dann findest du hier alle Links auch zu den Ärzten in den Shownotes, auch zu ihren Angeboten und findest natürlich auch zu mir, zu meiner Arbeit und auch zu meinem kostenfreien Webinar, 25.02. sehen wir uns da zum Thema Stoffwechselboost, auch alle Angebote in den Shownotes. Ich sage herzlichen Dank, so schön, dass du hier mit dabei bist und bis hierher mitgehört hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie super gerne auch mit anderen Menschen, damit der Podcast auch noch mehr Menschen erreichen kann. Das Thema ist einfach super wichtig und ich möchte mich bei dir von Herzen bedanken. Hoffe, dass es dir gut geht. Fühl dich umarmt, bleib gesund und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, deine Adese.